Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim TRAKA. Heute geht es um ein Segment der Logistik, das auf den ersten Blick oft als stabil und krisenfest gilt und das aktuell trotzdem stark unter Druck steht: die Kühl- und Tiefkühllogistik. Denn in diesem Markt passiert gerade sehr viel gleichzeitig. Zum einen erleben wir, dass internationale, strategische und finanzielle Investoren verstärkt nach Deutschland drängen, auch mit dem Ziel, mittelständische Unternehmen zu übernehmen oder Beteiligungen einzugehen. Und zum anderen kämpfen aktuell viele mittelständische Kühl- und Tiefkühllogistiker mit einer ganzen Reihe an Herausforderungen. Und als wäre das nicht genug, kommt noch ein drittes Thema hinzu, das über kurz oder lang auf alle Transport- und Speditionsbetriebe zukommen könnte. Also auch auf Unternehmen, die temperaturgeführte Transporte durchführen. Das sind die neuen CO2-Vorgaben der EU für Trailer und das Simulationsmodell Vecto. Nun klagen 8 Trailerhersteller vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die EU-Verordnung. Sie werfen der EU vor, praxisferne Anforderungen zu stellen, Fehlanreize zu setzen und am Ende womöglich genau das Gegenteil dessen zu erreichen, was eigentlich Ziel sein sollte, sprich CO2 einzusparen. Um das alles einzuordnen, welche Entwicklungen da im Kühl- und Tiefkühllogistikmarkt anstehen und was das für mittelständische Transport-, Speditions- und Logistikbetriebe bedeutet, die in diesem Segment tätig sind, spreche ich jetzt mit 2 Experten und Expertinnen hier aus der Redaktion der Verkehrsrundschau. Zunächst darf ich Eva Hasser im Studio begrüßen. Sie ist Redakteurin und verantwortet bei uns das Ressort Transport und Logistik. Sie hat sich für die aktuelle Titelgeschichte in der Ausgabe 3 und 4 mit den jüngsten Entwicklungen im Kühl- und Tiefkühllogistikmarkt beschäftigt. Eva, schön, dass du dir die Zeit heute nimmst.
Ja, hallo Tabea.
Dann lass uns doch mal direkt mit der Marktentwicklung beginnen. In deinem Artikel beschreibst du, dass sich die Konsolidierung in der Kühl- und Tiefkühllogistik offenbar beschleunigt. Was passiert da gerade?
Ja, was wir im Moment im deutschen Markt feststellen, ist, dass verstärkt strategische und Finanzinvestoren aus dem Ausland nach Deutschland drängen. Ihr Ziel ist es natürlich, hier in Deutschland zu wachsen, und das geschieht auch teilweise über die gezielte Übernahme von deutschen Unternehmen. Und das passiert auch gerade in der Kühl- und im Tiefkühllogistiksegment, insbesondere in der temperaturgeführten Lebensmittellogistik, was ich so mitbekomme. Dazu nur 2 Beispiele. Vergangenen Juli hat zum Beispiel das niederländische Unternehmen Newcold die Wilhelm-Schüssler-Spedition in Heppenheim gekauft, die sich auf temperaturgeführte Transport- und Lagerdienstleistungen für die Nahrungsmittelindustrie spezialisiert hat. Und im Dezember hat gerade der britische Kühlhausbetreiber Constellation Cold Logistics die Wohlert-Spedition und Wohlert-Kühllogistik in Schleswig-Holstein übernommen. Sprich, der deutsche Kühl- und Tiefkühllogistikmarkt sortiert sich ja gerade neu.
Steht da der Tiefkühl- und Kühllogistikmarkt erst am Anfang einer größeren Übernahmewelle oder befinden wir uns mittendrin?
Nun, Übernahmen gab und gibt es ja in der Transport- und Logistikbranche immer mal. Was aber schon erstaunt, wie viele Unternehmen in den vergangenen Jahren generell in unserer Branche verkauft worden sind. Das sind ja vor allem Familienunternehmen, die sich oft in der dritten Generation schon befanden, also eigentlich klassische Mittelständler. In der Tiefkühl- und auch Kühllogistik ist dagegen in Sachen Übernahmen, zumindest nach meiner Wahrnehmung, da nicht so ganz so viel passiert, auch weil dieses Segment wahrscheinlich stabiler ist als viele andere Marktsegmente. 2024 fing das Ganze zwar in Europa so mit Übernahmen an, aber im vergangenen Jahr hat sich das verstärkt und könnte sich auch wohl in diesem Jahr fortsetzen. Denn alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die Konsolidierung im deutschen Tiefkühl- und Kühllogistikmarkt beschleunigt sich gerade.
Aber warum passiert das dann jetzt gerade? Was sind da deiner Meinung nach die Treiber?
Das hat sicherlich mehrere Gründe, aber Hauptgrund ist natürlich, dass das Kühl- und Tiefkühllogistiksegment hier in Deutschland per se einfach eine resiliente und auch noch immer wachsende Branche ist. Deutschland ist ja beim Absatz und in der Produktion von temperaturgeführten Lebensmitteln in Europa führend. Das sagte mir Jan Pallensteiner, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen. Sprich, Deutschland an sich ist eben ein sehr attraktiver Markt. Und um dir nochmal ein paar Zahlen zu zitieren, die mir Pallensteiner genannt hat. Allein im Tiefkühlsegment sind im Jahr 2024, also aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor, rund 2 Millionen Tonnen Waren hier verkauft worden, und zwar mit einem Gesamtumsatz von rund 22,6 Milliarden Euro. Und da sind nochmal nicht mal die Absatzzahlen im Frische-Segment dabei. Also das sind diese plusgradigen Lebensmittel, die du ja auch kennst. Also was ich sagen will, in der Kühl- und Tiefkühllogistik spielt schon sehr viel Musik. Was ich auch noch interessant finde, noch so eine kleine Randnotiz am Rande. Der Tiefkühlabsatz wächst auch in Deutschland nach wie vor. Und wir haben sogar in Deutschland den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in Europa. Ja, und das liegt natürlich auch daran, dass Deutschland eben im Lebensmitteleinzelhandel und natürlich auch in der Lebensmittellogistik sehr gut aufgestellt ist.
Du sagtest eingangs, dass verstärkt Unternehmen aus dem Ausland jetzt nach Deutschland drängen, um etwas zu kaufen, auch im Tiefkühl- und Kühllogistikmarkt. Kannst du da noch ein paar andere Namen nennen als die zuvor?
Also generell passiert es ja nicht nur in Deutschland. Also das möchte ich nur schnell ergänzen. Da passiert auch viel im europäischen Markt. Also darauf hat mich auch Dirk Engelmann hingewiesen. Er ist M&A-Experte und ist Geschäftsführer bei der Investmentbank Lincoln International, mit dem ich gesprochen habe. Und um mal da ein paar Namen zu nennen, welche Anbieter da unter anderem jetzt nach Deutschland und Europa drängen. Also Pioniere waren und sind da offenbar laut Engelmann die beiden US-Anbieter Lineage Logistics und Americold Logistics, die in Europa vorrangig in tiefkühlgeführte Immobilien investieren. Also nur mal für dich zur Info, das sind wirklich echte Schwergewichte. Allein Lineage soll laut Medienberichten über 450 bis 485 Einrichtungen weltweit haben und im Geschäftsfeld Kühllagerung und Lebensmitteltransporte im Jahr 2024 mit rund 26.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben. Und das globale Kühl- und Tiefkühllogistiknetz Americold Logistics hat Medienberichten zufolge auch 230 eigene Läger und macht einen Gesamtumsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Ja, und dieses Modell von Lineage und Americold Logistics hat offenbar Nachahmer gefunden. So hat es auf jeden Fall Dirk Engelmann, Geschäftsführer der Investmentbank Lincoln International, mir erklärt. Er nennt da die Unternehmen Constellation Cold Logistics, New Cold, aber auch Cup Cold. Denn hinter jedem dieser drei Unternehmen, so erklärte er es mir, stecke jeweils ein großer Infrastrukturfinanzinvestor. Sprich, diese kombinieren laut Engelmann Zukäufe mit gezielten Neubauinvestitionen, um eine gewisse Größe zu erreichen und so Wert zu schaffen. Und das ist im Übrigen auch die Strategie von Constellation Cold Logistics, wie mir der CEO Carlos Rodriguez erzählt hat, mit dem ich vor wenigen Wochen im Übrigen ein spannendes Interview gemacht habe zu seinen Plänen in Deutschland. Und wer da so ein bisschen mehr Informationen dazu haben möchte, was das Unternehmen hier in Deutschland plant, der kann sich gerne bei uns auf www.verkehrsrundschau.de klicken.
Welche Ziele hat sich Constellation Cold Logistics in Deutschland denn gesetzt?
Ja gut, das darf man bei uns im Interview lesen, aber ein bisschen kann ich ja schon mal ausplaudern. Also in erster Instanz ist es natürlich Constellation erstmal wichtig, dass die aufgekauften Aktivitäten, sprich die Wohlert-Spedition und die Wohlert-Kühllogistik, auch nach dem Verkauf an Constellation weiterhin sehr gute Dienstleistungen im Bereich Kühllogistik und Trockengüter anbieten. Es darf ja auch kein Umsatz wegbrechen. Unabhängig davon plant Constellation, das sagte mir der CEO Rodriguez, die Errichtung von weiteren eigenen Kühlhäusern in Deutschland. Und natürlich prüft Constellation gemeinsam mit Wohlert Spedition auch weitere Zukaufmöglichkeiten in Deutschland. Und besonders attraktiv wären laut dem CEO Süddeutschland, vor allem Bayern, aber auch Mitteldeutschland.
Und wie viele Standorte strebt Constellation Cold Logistics in den nächsten 4-5 Jahren in Deutschland an?
Also in dem Zeitraum nannte mir der Constellation CEO insgesamt 10 eigene Standorte in Deutschland.
Apropos Unternehmensverkauf, es gibt ja aktuell etliche Mittelständler, die in der temperaturgeführten Lebensmittellogistik tätig sind. Ist der Markt aktuell eher ein Käufer- oder ein Verkäufermarkt?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch dazu habe ich mit dem M&A-Experten Dirk Engelhardt gesprochen. Er meint, für gesunde Unternehmen ist es derzeit ganz klar ein Verkäufermarkt. Und zwar gilt es insbesondere für die Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und Anbieter, die neben dem operativen Geschäft auch bereit sind, die Kühlhausimmobilien im Rahmen einer möglichen Transaktion anzubieten. Er empfiehlt dabei verkaufswilligen Eigentümern auf jeden Fall eine gründliche Vorbereitung mit einem qualifizierten Berater, und zwar idealerweise mindestens 3 bis 6 Monate vor dem angestrebten Verkaufszeitpunkt, um so die Chancen für eine angemessene Bewertung des eigenen Unternehmens zu maximieren. Und zwar vor dem Hintergrund, meinte er, weil die wahrscheinlichen Verkäufer in der Regel, nicht die wahrscheinlichen Verkäufer, sondern die wahrscheinlichen Käufer in der Regel hochprofessionelle M&A-Profis sind.
Gut, verkaufen oder nicht verkaufen, aber wie geht es eigentlich überhaupt den aktuellen mittelständischen Transport- und Logistikunternehmen, die in der Kühl- und Tiefkühllogistik tätig sind? Du hast da ja mit einigen Firmenchefs gesprochen.
Also, wie gesagt, das Geschäft ist an sich resilient, weil gegessen und getrunken wird natürlich immer. Aber was sich natürlich schon auch in diesem Segment niederschlägt, das ist die anhaltende Wirtschaftsschwäche in Deutschland. Also das wirkt sich so aus, dass natürlich die Endverbraucher, da müssen wir uns ja alle an die eigene Nase fassen, deutlich verhaltener einkaufen und noch preisbewusster einkaufen. Und es schlägt offenbar, so sagen mir zumindest die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, das schlägt sich offenbar selbst bei großen Discountern durch, die halt eben häufig halt Auftraggeber vieler mittelständischer Transport- und Logistikdienstleister sind. Sprich, der Preisdruck in dem Segment nimmt offenbar schon wieder zu. Und manche behaupten auch schon, offenbar zählt in dem Segment nur noch der niedrigste Preis, Qualität spielt keine Rolle mehr. Also problematisch ist das halt natürlich vor dem Hintergrund, weil natürlich auch die Kosten für die Dienstleister wachsen. Und um da mal eine Größenordnung zu nennen, ich hatte da auch mit dem Geschäftsführer von der Lebensmittelspedition Ebeling gesprochen. Hendrik Ebeling sagte mir, ja, dass die allein im letzten Jahr die Gesamtkosten in seinem Unternehmen im Bereich temperaturgeführte Lebensmittellogistik ja so um mindestens 5% gestiegen sein. Und allein durch den CO2-Preis kommen ja jetzt in diesem Jahr nochmal 4 bis 6 Cent je Liter Diesel dazu. Und das macht es natürlich für die Unternehmen in der temperaturgeführten Logistik nicht so einfach. Also auf der einen Seite niedrige Preise, auf der anderen Seite steigende Kosten.
Gut, das klingt natürlich alles jetzt weniger optimistisch. Aber in deinem Text kommt ja auch immer wieder vor, dass es durchaus Chefs gibt in den mittelständischen Dienstleisterunternehmen, die trotz allem optimistisch bleiben. Welche Chancen sehen diese nach wie vor in der temperaturgeführten Logistik?
Also was wirklich allen Mittelständlern gemein ist, was ich so im Markt gehört habe, erstens mal, dass Unternehmer an sich immer zuversichtlicher sind, als man denkt. Und zwar, mir hatte Till Bischoff, der ist Geschäftsführer des Pharmalogistik- und Lebensmittellogistikunternehmens Heidelmann, der sagte mir, es gibt nach wie vor genug Nischen, die größere Firmen nicht besetzen können oder wollen. Und das ist natürlich die Chance für den Mittelstand, weil Mittelständler sind da in der Richtung sehr viel flexibler als große Konzerne. Also so gesehen ist zum Beispiel Till Bischoff gar nicht mal so pessimistisch, was das neue Jahr angeht. Im Gegenteil, er blickt vorsichtig optimistisch aufs Jahr 2026, sagte mir. Und natürlich hofft er, wie wir alle, darauf, dass sich in Deutschland insgesamt die Grundstimmung und auch das Konsumklima in diesem Jahr wieder ein bisschen aufhält. Naja, und weil er dem Umsatzzuwachs vielleicht noch nicht so ganz so traut, setzt er natürlich auch weiter auf Effizienzen und will zum Beispiel auch über KI-Anwendungen weiter seine Prozesse optimieren. Ja, und dann auch noch eine ganz andere Möglichkeit, die zum Beispiel Hendrik Ebeling mir genannt hat. Er ist ja, wie ich gesagt habe, Geschäftsführer der Ebeling-Spedition, die sich unter anderem auf das Thema temperaturgeführte Lebensmittellogistik spezialisiert hat. Aber Er lotet im Augenblick auch ein ganz neues Geschäftsfeld aus. Er denkt zum Beispiel laut darüber nach, ob er in den Pharmalogistikmarkt einsteigen will. Also er könnte sich zum Beispiel sehr gut Distributionsverkehre von Vorprodukten für die Pharmaindustrie vorstellen. Und jetzt nicht nur in Norddeutschland, sondern auch im Frankfurter Raum oder auch in Süddeutschland. Und dazu lotet zum Beispiel die Ebeling-Spedition gerade diverse Szenarien aus. Das zeigt, man das Know-how, was ein Unternehmen zum Beispiel im temperaturgeführten Segment Lebensmittellogistik hat, kann er möglicherweise auch auf die Pharmalogistik übertragen. Und auch das ist vielleicht die eine oder andere Chance, die Unternehmen jetzt prüfen oder vielleicht auch nutzen können.
Also ein bisschen flexibler sein, neue Geschäftszweige eröffnen mit den Standards und dem Wissen, das man hat. Und positiv bleiben vielleicht. Perfekt. Dann Eva, danke, dass du da warst. Wir machen jetzt einen kleinen fliegenden Wechsel mit deinem Kollegen, aber auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Insights, die du geliefert hast.
Tschüss.
So, wir haben jetzt schon einige Herausforderungen im Kühl- und Tiefkühllogistikmarkt besprochen. Doch abgesehen davon gibt es auch noch die EU-Verordnung 2024-1610. Hintergrund dafür ist, dass diese besagte EU-Verordnung verbindliche CO2-Reduktionsziele für die Anhänger vorschreibt. Obwohl die Anhänger ja selbst gar kein CO2 verursachen. 8 europäische Trailerhersteller haben im September nun beim Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel gegen diese EU-Verordnung eingelegt. Und dazu begrüße ich jetzt Jan Burgdorf bei mir im Studio, Leiter des Resorts Test und Technik bei uns bei der Verkehrsrundschau. Hallo Jan, schön, dass du heute da bist.
Hallo Tabea, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja, du bist immer herzlich willkommen.
Ja, freut mich, ja.
Gut, dann fange ich mal an und bin so frech und frage direkt, was genau will diese EU-Verordnung jetzt eigentlich?
Ja, also wir reden hier über Vector, die Vector-Verordnung und die hat das Ziel, die CO2-Emissionen von Lastwagen zu regulieren in der Zukunft und möglichst wirksam abzusenken. Und davon ist eben auch der Anhängerbau betroffen, obwohl, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Anhänger ja selber gar kein CO2-Emissionen auf der Straße produzieren. Ausgenommen von dieser Verordnung sind ausschließlich Tieflader, Containerfahrgestelle und Kipper. Und natürlich ist diese Verringerung von Treibhausgasen absolut notwendig, das wissen wir alle. Also wir kennen das Problem. Weshalb wir das machen. Da sind die Ziele, die EU da vorgibt, durchaus, sagen wir jetzt einfach mal, optimistisch vorgegeben. Es sind 10% beim Sattelauflieger, 7,5% bei anderen Trailern. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Und und ich finde tatsächlich auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass das so in der vorgegebenen Form für Trailer nicht sinnvoll ist.
Kannst du denn jetzt mal erklären, was die größten Kritikpunkte der Trailerhersteller bei dieser Verordnung genau sind?
Ja, wie es so oft bei Bürokraten ist, Theorie beißt sich mit der Praxis. Also ist, als Simulationsgrundlage dient da ein generischer Standardtrailer, der also das perfekte Fahrzeug der Welt ist. Und da werden so Effizienztechnologien, zu denen kommen wir später noch, pauschal oder aufwendig spezifisch mit prozentualen CO2-Einsparwerten in der Simulation berücksichtigt. Ja, also zum Beispiel aerodynamische Maßnahmen, rollwiderstandsoptimierte Reifen, Lenk- oder Liftachsen, was es alles so gibt, ja, die also den Verbrauch eines Trailers senken können. Ja, dann zusätzlich honoriert diese Software Leichtbau und bestraft entsprechend gewichtige Fahrzeuge. Und was eben irgendwie auch wirklich schade ist, dass so Gesamtzugkonzepte wie die verschiedenen Lang-LKW, die es ja nun seit ein paar Jahren gibt, die vor allen Dingen bei Einsätzen zum Tragen kommen, die viel Volumen transportieren und bis zu also extreme Effizienzgewinne verursachen können, weil einfach weniger Fahrten nötig sind. Also eine Zugmaschine kann viel mehr wegziehen. Die berücksichtigt der Vector-Trailer leider überhaupt gar nicht. Das ist schon mal nennen wir es kurios. Mhm. Schade. Ja. Ja, und dann, was eben auch wirklich ist, dass eigentlich wirklich extrem sinnvolle Fahrzeuge von Vector abgestraft werden. Also Vector belohnt beispielsweise Fahrzeuge, die niedrig bauen, also die nicht so hoch im Wind stehen, die nach hinten strömungsgünstig sich verjüngen, also die irgendwie dann wie so ein Keil, ähnlich wie so ein Delfin über die Autobahn rollen. Und dann noch mit energiesparenden Fahrwerken ausgerüstet sind, also irgendwie besondere Windleitbleche oder rollschwerstandsoptimierte Reifen, ja. Jetzt nehmen wir einfach mal den allseits beliebten, weil wirklich sinnvollen Megatrailer, den haben wir vor damals nicht umsonst eingeführt. Der kann nämlich einfach mehr Ladehöhe bieten, da kannst du dann 4 Gitterboxen in der Automobilindustrie übereinander fahren, deswegen ist der mal entstanden ursprünglich, anderes Thema, wollen wir jetzt nicht weiter auswerten. Aber der benutzt eben die vom Gesetzgeber erlaubte Gesamthöhle von 4 Metern, die wir bei uns, darfst du als LKW hoch sein, maximal aus und setzt dafür auch auf kleine Räder, um innen im Laderaum mehr Ladehöhe zu erlauben. Also du kannst in so einen Tracer also mehr laden und mit auf Tour nehmen und trotzdem straft Vecto den ab, weil er höher baut und auf kleinen Rädern rollt, die logischerweise einen etwas schlechteren Rollwiderstand aufweisen, weil sie schneller drehen müssen. So, dann kommt dazu, dass es, wenn wir jetzt mal ganz das weiterspinnen, könnte es dazu führen, dass der Transportunternehmer dann irgendwann gezwungen ist, mehr Fahrten zu machen, weil es sich für ihn nicht mehr lohnt, einen Mega einzusetzen, weil er ihm so teuer kommt, dass er lieber 2-mal fährt mit einem aerodynamisch perfekt optimierten Trailer. Ist jetzt die Frage, ob das sinnvoll ist.
Ja, das klingt darauf ja nicht so sinnvoll.
Eher nicht so. Genau, und das ist so unter anderem, was die Hersteller daran kritisieren.
Also die reale Transportpraxis wird da doch eher ausgeblendet. Mhm. Kannst du mal einige Beispiele nennen? Also zum Beispiel kombinierter Verkehr, Stichwort Aerodynamik, die hier mit reinspielen?
Ja gut, beim kombinierten Verkehr, also wie ich eben schon hatten, es wären zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel an den Rahmen verkleidest du mit Spoilern, sodass der Wind um den Trailer rumgelenkt wird und alles super ist. Oder machst sogar hinten, na gut, bei kombinierten Trailern geht das nicht, aber du machst den Rahmen mit Kunststoffzeilen zu unten. Dann hast du aber einen Trailer, wird vom LKW gezogen, da geht das vielleicht noch, dann geht er auf die Bahn und dann geht er aufs Schiff. Und das Ganze wird immer mit dem Kran erledigt. Kannst du dir überlegen, wie lange diese Kunststoffteile da sein werden? Die werden wahrscheinlich schon nach der ersten Woche kaputt sein. Ist also nicht wirklich sinnvoll, das zu machen und auch tatsächlich dann nicht nachhaltig. Und es ist ja nun auch nicht so, dass diese Anbauteile irgendwie was Neues wären, was es am Markt gibt. Also die werden schon, ich sag's mal auf Deutsch, wie Sauerbier von diversen Anbietern seit Jahren für Trailer angeboten. Wenn man auf der Autobahn fährt, kaum einer hat's dran. Manche aus optischen Gründen eher, weil es schicker aussieht oder man im Straßenbild auffällt. Gekauft, also es ist praktisch nicht einsetzbar, weil das einfach, der Stapler fährt einmal geben beim Beladen seitlich und das Ganze ist kaputt und dann hast du einen teuren Schaden und dann kannst du dich freuen, dass du irgendwie 4 Liter Sprit gespart hast übers Jahr und bringt dir aber nichts. So, dann gibt es ja auch so abgefahrene Spoiler, die sich während der Fahrt hinten aufblasen, an der Tür hinten, und die werden während der Fahrt mit einem Luftkissen aufgepumpt, dadurch wird die Abrisskante verringert und fahren sich dann automatisch wieder ein. Jetzt guckst du schon ganz komisch, ja, stimmt, Herr Bär, das geht dann gern mal kaputt.
Ja, das denke ich mir. Aber es ist schon cool. Deswegen, auch also,
es ist nichts, was Vecto ist, soweit ich es jetzt übersehen habe, ist da wirklich neu. Das kannst du alles jetzt schon kaufen. Hat keiner aus Gründen.
Okay. Ja. Gut, wir reden ja jetzt heute aber über das Thema Kühl- und Tiefkühllogistik. Kannst du auch mal ein Beispiel nennen, inwiefern die neue EU-Verordnung sich da auch negativ auswirken würde? Also Beispiel Faltwandkoffer?
Der Faltwandkoffer, ja, da haben wir eigentlich den nächsten. Eine extrem sinnvolle Idee, die man sich da ausgedacht hat. Du kannst also durch eine Faltwand irgendwie einen Trailer in verschiedene Thermozonen umbauen. Du kannst vorne Tiefkühllost fahren und hinten irgendwie nur Frischware. Du kannst also verschiedene Bereiche temperieren in deinem Tiefkühltrailer. Also extrem sinnvoll, weil du mit einer Fahrt vielleicht mehr mitnehmen kannst und hast auch noch für Rückfrachten oder Beiladungen irgendwie ein höheres Polster. Kannst also einfach, hast mehr Chancen, dein Fahrzeug auszulassen. Vecto straft auch diesen Trailer ab, weil er natürlich mehr wiegt.
Okay.
Das ist eigentlich alles. Also es gibt bestimmt im Kühltransport noch mehr Beispiele, ja, die mir jetzt aber nicht einfallen. Was du beim Kühltransport meiner Meinung nach noch eher machen kannst, sind diese Spoiler am Rahmen, weil du Kühltrailer immer von hinten belädst. Da fährt schon mal der Stapler nicht gegen.
Okay.
Deswegen, wenn man diese Spoiler sieht, diese Rahmenverkleidung, dann beim Kühltrailer aktuell, weil der eigentlich, der ist ja hermetisch abgeschlossen, das Ding, den kannst du nur von hinten laden, nicht von der Seite, meistens jedenfalls. Und da kannst du dann solche Spoiler mal nehmen. Okay. Aber viele sieht man nicht.
Verstehe. Was droht Transportunternehmen denn, wenn diese EU-Verordnung jetzt kommt, so wie sie im Moment formuliert ist, Stichwort Mehrkosten?
Ja, also wir müssen davon ausgehen, wenn das so kommt, dass die Trailer erheblich teurer werden. Einmal sollen solche Anbauteile kosten natürlich auch Geld, wie alle anderen Maßnahmen. Also besondere A-gelabelte Energiesparreifen kosten Geld, Spoiler kosten Geld, alles Mögliche, das kostet, gibt es ja nicht umsonst. So. Das steht dir natürlich der Trailerhersteller in Rechnung, logischerweise. So, und dann mahnen die Hersteller eben auch an, dass die geforderten prozentualen CO2-Einsparungen, 10% beim Sattelauflieger, 7,5% beim normalen Fahrzeug für eine Einheit, die gar keine CO2-Emissionen produziert, ziemlich hochgegriffen sind. Also die gehen davon aus, das ist mit diesen Maßnahmen nicht realisierbar, so hoch prozentual besser zu werden. Also, und das heißt dann, wenn du es nicht schaffst, musst du Strafzahlungen an die EU leisten. Und natürlich werden die Hersteller auch diese nicht selber zahlen, sondern auf die Fahrzeugpreise umlegen. Das heißt also, dass du das dann vielleicht oder wahrscheinlich auch als Kunde noch mitzahlst. Und dann vielleicht noch eine Sache, wenn du jetzt einen extrem auf Gewicht optimierten Trailer kaufst, was ja Vector belohnt, dann hat der innen drin im Rahmen, nimmst du dann irgendwie Gewicht raus. Also es ist alles Sachen, die auf die Festigkeit gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die qualitativ schlecht sind, auf keinen Fall. Also die haben sind auch gut. Aber logischerweise hat so ein völlig gewichtsoptimierter Trailer eine geringere Lebenserwartung als ein Standard-Trailer, wo vielleicht keine gewichtsoptimierten Löcher im Rahmen sind. Ja, und dann ist es natürlich klar, dass die Laufzeit von so einem Trailer kürzer ist, weil er einfach dann verschlissen ist als ein normaler. Und jedenfalls für manche, je nachdem, wie lange man plant, so einen Trailer einzusetzen beim Transportunternehmen, kann es also sein, dass du eher Ersatz beschaffen musst. Und so ein Trailer läuft gern mal 15, 20 Jahre, wenn er denn fit ist. Ja, und dann musst du ja halt theoretisch eher einen neuen Trailer kaufen, was ja auch nicht direkt nachhaltig ist. Ja, also man kann auch sagen, was auch die Trailersteller dann noch befürchten, sagen wir so, dass es dann so einen Vorzieheffekt gibt, dass vor dem Tag X alle noch hunderte von Trailer kaufen, sich auf Halde stellen und dann gar keine mehr kaufen, erstmal.
Okay.
Weil sie damit erstmal diese Vektorrettung geben. Das ist so eine Sache, vielleicht. Ja. Kann ich schwer beurteilen, aber kann schon sein, ja.
Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Diese 8 Trailerhersteller haben ja jetzt vor dem EuGH geklagt. Was ist da der Stand der Dinge? Wie geht es denn da weiter?
Also soweit, ich bin ja kein Rechtsexperte, ne? Aber soweit ich das verstanden habe mit Gesprächen oder Pressemitteilungen dieser Hersteller, die geklagt haben, muss ja das EuGH erstmal darüber entscheiden, ob die Klage überhaupt zulässig ist. Da rechnet man im ersten Quartal 2026 mit einer Entscheidung. Und erfahrungsgemäß dauert es wohl nach einer Annahme etwa 2 Jahre bis zu einem Urteil. Aber die Hersteller sagen auch, Ziel der Klage ist laut der mitklagenden Hersteller die Feststellung der Nichtigkeit der Verordnung in ihrer aktuellen Form. Also sie sagen jetzt gar nicht, dass sie diese CO2-Reduzierung in Frage stellen. Sie wollen das definitiv machen, aber sie würden es gerne ändern. Das geht wohl aber nicht. Du musst es irgendwie auf Nichtigkeit klagen. Da kenne ich mich aber zu wenig aus, weil ich kein Rechtsexperte bin. Aber okay. Es wird, kann man festhalten, noch 2 Jahre wahrscheinlich dauern, bis es ein Urteil gibt. Und dann muss man sehen, ob die EU einsichtig sein muss oder nicht.
Cool, dann haben wir was, worauf wir uns in 2 Jahren freuen können.
Hurra.
Ja. Hurra. Und dann bedanke ich mich, dass du hier bei mir im Studio warst.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, Tabea. Bis später.
Wir sehen also, die Kühl- und Tiefkühllogistik gilt zwar als vergleichsweise krisenresilient, steht aber aktuell an mehreren Fronten gleichzeitig unter Druck. Wirtschaftlich, strukturell und regulatorisch. Wie sich der Markt entwickelt, welche Rolle Investoren künftig spielen und ob die EU-Trailer-Regulierung noch einmal angepasst wird, das werden entscheidende Fragen für die kommenden Jahre sein. Und damit bedanke ich mich bei allen, die bei dieser Folge zugehört haben. Wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, melden Sie sich gerne bei uns. Einen Kontakt zur Redaktion finden Sie in den Shownotes. Außerdem freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, eine allzeit gute Fahrt.